Hi, hier startet gleich eine Folge unseres achteiligen Podcasts Otze, Stasi, Punk und Mord. Die ersten drei Folgen kannst du überall hören, wo du auch sonst deine Podcasts hörst. Wenn du danach weiterhören möchtest, findest du weitere Folgen exklusiv bei Podimo. Teste Podimo 45 Tage kostenlos auf podimo.de/otze. In der Podimo Podcast App findest du neben Otze noch viele weitere spannende Dokumentationen und True Crime Formate. Also, jetzt auf podimo.de/otze testen und loshören. Viel Spaß! Hey Leute, das ist Otze. Stasi, Punk und Mord. Ein achteiliger Doku-Podcast von Film 5, Wake Word und Podimo. Wir sind Josi Miller und Alex Barbian. Das hier ist Episode 2, Spitzel kriegen grüne Ohren. Um alles richtig zu verstehen, fangt am besten mit der ersten Folge an. Wir sitzen am Küchentisch. Draußen ist stockfinster. Es regnet. Ist ein bisschen wie im Film. Vor uns liegt ein fetter Ordner, voll mit Auszügen aus der Stasi-Akte von Dieter Ehrlich, alias Otze. Wir kämpfen uns durch etliche Seiten altmodisches Beamtendeutsch in Schreibmaschinenschrift. Vorbei an geschwärzten Namen, mysteriösen Signaturen und großformatigen Stempeln. Ich bin eigentlich fix und fertig, will nur noch ins Bett. Dann machen wir doch noch eine extrem spannende Entdeckung.
Ich würde hier noch mal ein bisschen durchgucken. Okay, krass. Guck mal hier. Erfurt, 19.05.83, ja? Mhm. Mündliche Informationen des IKMO Richard, in Anführungszeichen, über seinen Aufenthalt in der Martini-Kirche am Sonntag, 15.05.83, im Rahmen des Kirchentages in Erfurt. Der IKMO teilte dem Unterzeichner mit, dass sich nach seiner Schätzung 30 bis 35 Punker, zum größten Teil aus Weimar und Erfurt, zu den Kirchentagen in der Martini-Kirche aufgehalten haben.
Mhm. Hey, das ist ja voll krass.
Die Führung des Treffens in der Martini-Kirche soll der Jugendpfarrer Musichmann gehabt haben.
Alter. Boah.
Das ist krass.
Okay.
Ich habe richtig gespaltene Gefühle dazu.
Ja.
Langes Protokoll, was Richard alles ausgeplaudert hat. Springt sogar die Katze vom Tisch.
Spoiler. Richard heißt in Wahrheit gar nicht Richard. Das ist ein Deckname, der ihn in seiner Tätigkeit als Spitzel schützen soll. Diese Folge beginnt am selben Ort, an dem schon die letzte begann, auf einem Gehöft in der Nähe von Erfurt. Sie beginnt sogar mit einer ziemlich ähnlichen Situation und doch in einem völlig anderen Kapitel der Zeitgeschichte.
Wir schreiben den 29. März 1983. Männer in Anzügen stehen vor dem Eingangstor des Ehrlichhofs in Stotternheim. Ein ungewohntes Bild, hier auf dem Dorf trägt man ja eigentlich Arbeitsklamotten. Die steifen Herren klingeln, geben sich, als die Tür aufgeht, zunächst als Abgesandte der zentralen Arbeitsverwaltung aus, also Arbeitsamt-Fuzzis. In Wahrheit sind sie Vertreter des Ministeriums für Staatssicherheit. Sie haben einen Haftbefehl in der Tasche gegen den 19-jährigen Dieter Ehrlich. Er steht wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme und öffentlicher Herabwürdigung unter dringendem Tatverdacht. Angeblich hat er mit seiner Band Schleimkeim illegale Aufnahmen gemacht, die, so steht's in der Anklage, dazu geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden. Keine Lappalie also. Dieter Ehrlich wird festgenommen. Der Bauernhof, den er zusammen mit seinen Eltern, seiner Großmutter und seinen vier Geschwistern bewohnt, komplett auf den Kopf gestellt. Hunderte Gegenstände werden konfisziert. Und eins ist klar, Dieter Ehrlich steckt knietief in der Scheiße. In den Fängen der Staatsmacht wird er traumatische Erfahrungen sammeln und einen sehr großen Fehler begehen.
Psst, die ersten beiden Folgen könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt.
Auferstanden aus Unbinden. deinem Platz an der Erfüllung unserer Aufgaben mitgeholfen.
Wir haben noch sehr schöne Errungenschaften.
Ja, welche sind für Sie die wichtigsten?
Na, unser Leben überhaupt hier. Wir leben doch sicher.
Die Kriminalität ist hier nicht so hoch. Und zum Beispiel auch Rauschgift, das ist bei uns nicht so.
Mit hervorragenden Ergebnissen hat unsere Landesverteidigung aktiven Anteil am kraftvollen Voranschreiten der entwickelten sozialistischen Gesellschaft.
An der Seite der Genossen sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit.
In der Deutschen Demokratischen Republik ist das Leben engmaschig durchgeplant. Geburt, Kinderkrippe, Kindergarten, Polytechnische Oberschule, Pionierorganisation Ernst Hellmann, Freie Deutsche Jugend, Schulabschluss, Grundwehrdienst, Berufseinstieg, Arbeit, 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 Altersrente, Tod. Die DDR ist ein umzäunter Einparteienstaat und die Partei, die SED, hat immer Recht. Sie beherrscht das Parlament, kontrolliert Wirtschaft, Verwaltung, Bildungseinrichtungen, Justiz, Jugendorganisationen und Medien, lenkt das Militär und verantwortet den Polizeiapparat. Schild und Schwert der Partei ist die Staatssicherheit, die Stasi. Sie ist ein Hybrid aus Geheimdienst und Geheimpolizei, hat die potenziellen Gegenspieler des Sozialismus fest im Blick und ihre Augen überall. Mitte der 80er Jahre arbeiten ungefähr 75.000 hauptamtliche MitarbeiterInnen für die Staatssicherheit. Hinzu kommen weit mehr als 100.000 inoffizielle MitarbeiterInnen, quasi Undercover-Spitzel, die staatsgefährdende Bestrebungen auskundschaften und ihren Mitmenschen im privaten, beruflichen oder schulischen Umfeld penibel auf die Finger schauen. Die Stasi ist also ein riesiges Gebilde. Wie groß und wie gnadenlos dieser Überwachungsapparat tatsächlich ist, können die meisten in den 80er Jahren nur ahnen. Vieles passiert im Dunkeln, die Stasi beherrscht das Spiel mit der Angst. Jeder misstraut jedem. Die Leipziger Untergrundband Lattentat beschreibt das soziale Klima in ihrem Song Friedensstaat Mitte der 80er Jahre so. Ich wohne da, wo die Schizophrenie regiert, da, wo dich jeder Spießer anstiert. Dort, wo man Mauern baut, sich keiner was zu sagen traut. So richtig verlassen kann man sich auf niemanden. Vor allem dann nicht, wenn man aus der Reihe tanzt und den klassisch-sozialistischen Lebensplan ernsthaft hinterfragt.
Und das tun die Punks ja mit Ansage. Es dauert nicht lange, bis das Ministerium für Staatssicherheit in ihnen eine Gefahr für die allgemeine Ordnung erkennt. Stasi-intern werden die Punks als, ich zitiere mal, negativ dekadente Jugendliche mit sozialismusfremden Auffassungen beschrieben. Frei nach dem Motto, denen geht's wohl zu gut, die darf's eigentlich gar nicht geben. Wie also umgehen mit dem Punker-Problem? Die Szene sorgfältig beobachten, Misstrauen säen, Gerüchte streuen. Die Kirchenleitungen, die den Punks Raum geben, unter Druck setzen, Anstifter isolieren, Spitzel für sich gewinnen. Also Leute, die heimlich aus dem Inneren der Szene berichten und zum Beispiel die Eckdaten geplanter Konzerte im Voraus verraten.
In meinem persönlichen Umfeld gab es wirklich vertraute Menschen, die ich gut leiden konnte, die EMs fahren. Und das hat die Staatssicherheit bewirkt. Die wollten richtige Informationen haben. Und die haben auch in der Punk-Szene versucht, Leute zu installieren, um mitzukriegen, was die Punks denken, was sie vorhaben und wie man sie beeinflussen kann.
Das war Jugenddiakon Wolfgang Musigmann. Den haben wir schon in der ersten Folge kennengelernt. In seinem Umfeld der offenen Arbeit in Erfurt wimmelt es geradezu von inoffiziellen Mitarbeitern, also IMs. Leider waren die ziemlich schwer zu erkennen.
Es war nicht einfach zu sagen, die und die sind Spitze, weil alles, sag mal, unter dem Mantel der Verschwiegenheit, der Konspiration gemacht worden ist. Wenn man IM geworden ist, hat der Führungsoffizier der Staatssicherheit gesagt, sie dürfen das keinen anderen sagen. Und wenn man das weitergesagt hat, war die Zusammenarbeit zwischen diesen IM und der Staatssicherheit beendet. Also man wusste nicht, auch die IMs untereinander wussten das nicht.
Die Punkbewegung in der DDR steckt quasi noch in ihren Kinderschuhen, da ist sie schon von Spionen durchsetzt. Was die Punks tun und lassen, wird aufwendigst dokumentiert. Natürlich auch im Bezirk Erfurt. Im Juli 82 beleuchtet die Stasi die ansässige Szene in einem Schriftstück. Darin steht dann zum Beispiel, dass Arbeitsbummelei und häufiger Alkoholmissbrauch charakteristisch für das Gesamtverhalten der Punks seien. Durch Zitat, Hervorrufen von Verunsicherung durch differenzierte Formen der Gesprächsführung soll die Gruppe ausgehöhlt werden. Im selben Text fällt auch der Name Dieter Ehrlich. Seine Band Schleimkeim hat zu diesem Zeitpunkt gerade mal 2 lächerlich kleine Konzerte gespielt.
Neon im Café, wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Von der Straße bis zum See, wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh. Wenn ich sowas sehe.
Spione im Café, wenn ich sowas sehe, tut mir alles weh, von der Schnauze bis zum Zeh. Das ist nicht ohne Grund einer der ersten Texte, die Dieter Ehrlich zu Beginn seiner Künstlerlaufbahn ins verschlissene Mikrofon brüllt. Als junger Punk sieht er sich tagtäglich mit staatlicher Schikane konfrontiert. Für Bagatellen sammelt er erste Anzeigen, angebliches Rowdytum oder das Tragen vermeintlich staatsfeindlicher Symbole kann für die Punks schon ausreichen, um juristisch belangt zu werden.
Und so hinterdenkt man öfters, dass du eben kontrolliert wirst, dann mit der Begründung Fahndungskontrolle.
In Sie dort, einem anderen frühen Song, beschreibt Dieter Ehrlich eine Rennerei mit der Volkspolizei, die sich Anfang der 80er in der Erfurter Innenstadt ereignet, ziemlich bildlich.
Sie dort, alle sind fort, alle sehen rot, alle sehen rot. Sie dort, deine Katze nicht mehr.
Sie dort, alle rennen fort, alle sehen rot, alle sind tot.
Ja, da geht's um den Iga-Kiosk, die Gartenausstellung. Das, was heute Buga ist, gab's ja in der DDR im Kleinen schon. Und das hatte Erfurt einmal. Und zu der Architektur und Ausstattung gehörte dann dieser Kiosk. Und das war halt beliebt für die Punks in Erfurt, weil da viel Grünanlagen waren, in die man sich schmeißen und legen konnte. Und am Kiosk traf man sich. Und das wusste auch die Polizei. Und die sind dann gern mal vorbeigekommen und haben das aufgemischt, das Gesocks, was sich da getroffen hat. Und da hat Otze dann ein schönes Lied drüber gemacht. Sie dort, alle rennen fort. Und es geht um diese Konfrontation mit den Bullen und das tägliche Wegrennen müssen und sich wehren müssen. Ne?
Autorin Anne Hahn, die haben wir euch ja schon vorgestellt. Sie kennt sich, auch wegen der Repressionserfahrungen, die sie als Ostpunk und Konzertveranstalterin in Magdeburg Mitte der 80er Jahre selbst erfährt, bestens aus mit dem irrwitzigen Paragraphenlabyrinth und den selbstgerechten Regularien der DDR. Sie hat uns unter anderem von der sogenannten Pappe erzählt. Das ist eine Art Spielerlaubnis, ohne die man als Musiker in der DDR gar nicht erst auf die Bühne durfte.
Pappe war eine Einstufung aus Papier und die benutzte man, um offiziell auftreten zu können. Wer keine Pappe hatte, durfte nicht in Jugendclubs der DDR auftreten.
Und eigentlich Berufsmusik machen.
Genau, war der Berufsausweis sozusagen für Musiker.
Und da saß dann so eine komische Kommission.
Es gab eine Jury, eine sehr skurrile jeweils, angegliedert an die Kulturstadträte. Und die haben sich dann eine Band angehört, haben die ein paar Lieder spielen lassen und haben dann entschieden, Daumen hoch oder Daumen runter, die kriegen die Pappe oder kriegen sie nicht.
Ich finde, das ist ein gutes Beispiel für die Kontrollsucht und auch die Allmächtigkeit des SED-Staates. Wer in der DDR halbwegs professionell Musik machen will, muss sich einem ExpertInnenstab stellen, also Musikfachleuten und Funktionären der Partei seine Lieder vorspielen. Wenn denen deine Stücke nicht passen, bekommst du keine Pappe. Dann wirst du kein Berufsmusiker. Dann wirst du höchstens mal halblegal in einer Kirche auftreten und natürlich niemals eine Platte veröffentlichen können.
Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Schleimkeim treten natürlich nicht vor eine solche Kommission. Sie haben keine Lust, sich bewerten zu lassen, würden sowieso keine Pappe bekommen und musizieren aus Prinzip ohne Lizenz. Das wird auch bis zum Zusammenbruch der DDR 1989 so bleiben. 7 Jahre vorher ergibt sich aber trotzdem die einmalige Möglichkeit, Musik zu veröffentlichen. So richtig auf einer Schallplatte und sogar in West-Berlin. Und selbstverständlich hochgradig gesetzeswidrig. An einem Sommerabend 1982, nach einem Schleimkeim-Konzert in der offenen Arbeit, also dem Jugendprogramm der evangelischen Kirche, steigt eine Gartenparty im Hof eines Erfurter Künstlerhauses. Dieter Ehrlich ist auch da. Seine Bande, die Wildschweinherde, ihr erinnert euch, zieht er hinter sich her. Eine Artrock-Band namens Zwitschermaschine tritt auf. eigentlich nicht so Dieters Ding, dieser betont intellektuelle Avantgarde-Kram. Aber im Laufe des Abends wird trotzdem ein bisschen zusammen gejammt. Dieter kommt mit einem der Sänger ins Gespräch. Der Typ heißt Sascha Andersson und ist ein kleiner Star in DDR-Künstlerkreisen. Er schreibt subversive Gedichte, lebt im Prenzlauer Berg in Ost-Berlin, macht einen charmanten Eindruck und scheint extrem gut vernetzt zu sein.
Sascha Andersson gibt sich angetan vom Schleimkeim-Sound, fragt Dieter ehrlich nach seiner Telefonnummer. Man könne ja mal ein gemeinsames Konzert veranstalten oder so. Klar, wieso nicht? Ein paar Wochen ziehen ins Land. Dann ein Anruf auf dem Haustelefon des Ehrlichhofs. Andersson ist dran, erzählt Dieter Ehrlich von einer spektakulären Idee. Er plane da so ein Projekt, eine Schallplatte voller DDR-Untergrundmusik, die man in West-Berlin veröffentlichen könnte. Er habe da gute Kontakte, sogar zu einem professionellen Label, und die Zwitschermaschine, seine eigene Band, wäre auch dabei. Die B-Seite der LP sei noch frei. Vielleicht hätten Schleimkeim ja Lust, ein paar Lieder dafür einzuspielen. Eine heikle Nummer, das ist Dieter Ehrlich und seinen Mitstreitern Klaus und Dippel natürlich direkt bewusst. Andererseits wären Schleimkeim, wenn sie das Ding durchziehen würden, die allererste Punkband der DDR, die überhaupt so richtig Musik veröffentlicht hätte. Und das auch noch in Westdeutschland. Absoluter Wahnsinn. Dieter Ehrlich lässt sich überreden. Andersson verspricht ihm Geld und ein paar Exemplare der fertigen Platte, beruhigt ihn außerdem, falls irgendwas passieren sollte, könne die Band alles auf ihn schieben. Noch etwas ungläubig fährt Dieter Ehrlich in den Folgetagen nach Ost-Berlin, trifft Andersson im Prenzlauer Berg. Der zeigt ihm den Coverentwurf der geplanten LP, schlägt vor, auf der Platte nicht unter dem Namen Schleimkeim, sondern unter dem Pseudonym Saukerle in Erscheinung zu treten. So gäbe es bestimmt keinen Ärger mit der Stasi. Klingt plausibel, oder? Jetzt müssen nur noch die Aufnahmen gemacht werden, natürlich heimlich.
Eins, zwei, drei, vier.
Am 1. Januarwochenende 83 entstehen dann die Aufnahmen in einem notdürftig eingerichteten Studio nahe Dresden. Die Bedingungen sind bescheiden, die Technik ist Schrott. Aber das sind Dieter, Klaus und Dippel ja sowieso nicht anders gewöhnt. In nicht mal einer Stunde werden 7 ziemlich kurze Lieder live eingespielt. Dann war's es auch schon wieder. Die B-Seite des Untergrundsamplers DDR von unten ist im Kasten und klingt, ja, ebenso richtig nach Untergrund. Und so weiter. Die Aufnahmen werden von Sascha Andersson erfolgreich nach West-Berlin geschmuggelt und dort vom Label Aggressive Rockproduktion in 4-stelliger Auflage auf Platte gepresst. Einige wenige dieser Platten schaffen es anschließend, wenn man so will, zurück in den Osten. Ein Exemplar erreicht sogar Stotternheim. Über dem Dorf ziehen zu diesem Zeitpunkt längst dunkle Wolken auf. Unmittelbar nach der Aufnahmesession in Hermsdorf bei Dresden erfährt die Stasi aus inoffizieller Quelle, dass die Band Schleimkeim eine Platte voller, Zitat, aggressiver, hetzerischer, verleumderischer Musikaufnahmen in der BRD veröffentlichen möchte. Angeblich, um die DDR international zu diskriminieren. Das kann nur bedeuten, Dieter, Klaus und Dippel wurden verraten. Sofort wird ein operativer Vorgang gegen sie angelegt. Die Stasi trägt zügig alle Informationen zusammen, die sie bekommen kann. Da steht zum Beispiel, durch die Person Ehrlich Dieter wurde circa vor einem Jahr in Stotternheim die amtlich nicht registrierte Punk-Rockmusikgruppe Schleimkeime gegründet. Die Gruppe unterhält umfangreiche Verbindungen zu anderen Punk-Rockgruppen innerhalb der DDR, so nach Weimar und Berlin. Sie übt in der Scheune des Ehrlich Dieter. Die Gruppe hat sich hier teilweise Musikinstrumente selbst gebaut.
Das reicht der Stasi aber noch lange nicht. Im nächsten Schritt soll die Gruppe und der Ehrlichhof noch intensiver durchleuchtet werden. Perfiderweise wird sogar geprüft, ob Dieters Vater Siegfried bereit ist, gegen seinen eigenen Sohn auszusagen. Mutmaßlich wird er von der Stasi als vorbildlicher Bürger und freiwilliger Helfer der Volkspolizei benannt. Ostpunk-Experte Frank Willmann.
Der war freiwilliger Helfer der Volkspolizei. Und da wurde halt besonders belohnt. Das waren wirklich die allerdümmsten Schweine im Osten.
Was haben die gemacht?
Na, die haben dann meinetwegen bei irgendwelchen Demonstrationen, also Mai-Demonstrationen, dann haben sie so eine Binde bekommen, da stand Helfer der VP. Die durften dann nicht den Verkehr regeln, die durften eigentlich gar nichts, die durften nur blöd rumstehen und Leute schikanieren. Gehen Sie mal auf die andere Seite. Oder der auf dem Fußweg müssen 4 Leute laufen können. Wasch dir mal die Haare.
Ja, krass. Soll
ich dir die Haare schneiden? Also das waren wirklich die allerdümmsten, allerwiderlichsten Kandidaten.
Verrückt, oder? Selbst der Vater des Punkhäuptlings von Erfurt ist, wenn wir Frank Willmann Glauben schenken können, ein kleiner Hobbypolizist. Ob er die Stasi im Frühjahr 1983 mit Informationen über die Punkband seiner Söhne unterstützt, ist schwer nachzuvollziehen. Offenbar berichtet er von Auseinandersetzungen mit Dieter, der sich schon lange seinem Einfluss entzogen hätte. Ist eigentlich aber auch egal, denn das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, ist so oder so bestens im Bilde. 2 Monate lang werden Dieter Ehrlich und seine Bandkollegen observiert. Und dann, Ende März, schnappt die Mausefalle zu. Die Stasi hat die verbotene Schallplatte DDR von unten in die Hände bekommen und die B-Seite analysiert. Dieter Ehrlichs Texte seien, Zitat, zum Teil sehr primitiv gestaltete Äußerungen einer pessimistischen Lebenshaltung. Würden die staatliche Ordnung der DDR öffentlich herabwürdigen, und das ist natürlich verboten. Außerdem haben Schleimkeim ihre Tonbandaufnahmen ja in den Westen geschleust oder das zumindest geplant und damit gegen Paragraph 219 verstoßen, ungesetzliche Verbindungsaufnahme ins feindliche Ausland. Autsch.
Dieter Ehrlich wird am 29. März 1983 festgenommen. Es kommt zur eingangs erwähnten Razzia auf dem Stotternheimer Bauernhof. Die Stasi findet ein chaotisches Jugendzimmer vor, im Dachgeschoss des Wohnhauses. Dieses Zimmer teilt sich Dieter Ehrlich mit seinem Bruder und Bandkollegen Klaus. Die Wände sind vollgekritzelt und bis unter die Decke mit Postern und Artikeln aus Westzeitschriften tapeziert. Da hängt zum Beispiel ein Plakat von den Sex Pistols. Dazwischen kleine Schmierereien, Totenköpfe, Pimmel, Anarchiezeichen und handgeschriebene Parolen. Alle gegen alle, Schleimkeim, Jesus lebt im Märchenland, alles scheiße. Lucifer. Natürlich durchwühlt die Stasi auch den Proberaum im Stall und beschlagnahmt so ungefähr jeden Gegenstand, mit dem man Musik machen kann. Alles, was Dieter Ehrlich heilig ist, wird konfisziert.
Mit 2 wichtigen Ausnahmen. Sein Exemplar der DDR von unten findet die Stasi nicht. Die Schallplatte landet, so geht zumindest die Legende, unter Mithilfe der Familie kurz vor knapp hinter einer Schrankwand. Und auch seine handgeschriebenen Songtexte hat Dieter Ehrlich unmittelbar vor der Hausdurchsuchung hinter dem Kamin versteckt. Einkassiert wird er trotzdem und der Rest der Band auch. Klaus und Dippel kommen nach ein paar Tagen wieder frei, Dieter nicht. Er ist ja schließlich der Bandleader. Heißt Untersuchungshaft und stundenlange Verhöre. Anfangs versucht Dieter Ehrlich zu leugnen, dass er irgendwelche Lieder für irgendeine Platte aufgenommen haben soll. Das können die Beamten aber längst mit den Aussagen anderer widerlegen. Und Sascha Andersons Plan, Schleimkeim auf der LP durch das Pseudonym Saukerle zu verschleiern und dadurch zu schützen, scheint ganz offensichtlich auch nicht aufzugehen. Dieter Ehrlich sitzt in der Klemme, starrt an die Wand einer Einzelzelle im Stasi-Knast und hat, wenn's richtig blöd läuft, 10 Jahre Haft zu erwarten. Das reibt man ihm natürlich unter die Nase. Jetzt, mit dem Rücken zur Wand, tut er etwas ziemlich Unerwartetes. Er packt aus.
Um seine aktuelle Situation zu verstehen, blicken wir hinter die Gefängnismauern. Wir sind in Erfurt, mitten in der Innenstadt, direkt gegenüber vom Dom.
Boah, echt, Alter, Minus gerade. Hat offen, ne?
Ja.
Okay, ja, checken wir das mal aus.
49 bis 89.
Die ehemalige Stasi-Untersuchungshaftanstalt in der Andreasstraße ist heute eine Gedenkstätte. Bis zum Ende der DDR wurden hier mehr als 5000 Menschen inhaftiert. Die meisten wegen versuchter Republikflucht. Heute kann man Teile des ehemaligen Gefängnisgebäudes besichtigen.
Die harmlos klingende Aufforderung markiert für viele Menschen den Beginn einer Tortur auf die Festnahme, Folgen, Verhör und Transport in eine MFS-Untersuchungshaftanstalt. 17 gibt es davon in der DDR. Wohin es geht, teilen die Bewacher nicht mit. Die meisten politischen Häftlinge verbringen mehrere Monate in Untersuchungshaft, manche sogar Jahre. Sie ertragen Dauerverhöre und Isolation, Drohungen und Demütigung.
Oh, ich merke schon, dass ich richtig wütend werde.
Gehen wir mal in den Zellengang.
Achso, hier ist Ende.
Hier ist Ende.
Durchgang zum Treppenhaus.
Der Umgangston im Stasi-Knast ist rau. Ständig heißt es, Gesicht zur Wand. Geschlafen werden darf oft nur in kurzen Etappen. Auf dem Rücken und mit Händen auf der Decke. Die Zellen sind ein absoluter Albtraum.
Schwere Türen. Eine Arschkälte auch, ne?
Also hier stehen drin zwei Holzbetten, ein kleiner Holztisch, ein Waschbecken und ein Klo. Und ein Mülleimer. Obwohl, nicht mal eine Toilette, sondern Toilettenkübel.
Boah.
Ja, man hat halt immer die Fenster mit so durchsichtigen...
Glas.
Genau, das sieht aus wie Backsteine, aber die sind halt so durchsichtig.
Das ist so ein typischer DDR-Bodenbelag hier, ne? Was ist hier hinten das nochmal? Linoleum?
Ja.
Maximal beklemmt das alles. Der Haftalltag ist vom Psychoterror und Isolation geprägt. Die Insassen werden nicht mit Namen, sondern mit Nummern angesprochen. Der Stasi-Knast in der Andreasstraße ist darauf ausgelegt, Menschen zu brechen. Das kann man hier so richtig spüren. Hinter jeder Tür, die wir öffnen, verbirgt sich eine weitere hässliche Überraschung.
Das ist eine Isozelle, ne?
Ja.
Boah, hier kriegst du komplett einen zu viel. Uah.
Wir müssen schlucken, als wir in der Ausstellung Briefe von uns unbekannten Gefangenen entdecken, adressiert an ihre Liebsten.
Jetzt ist wieder wie gestern, schönes Wetter. Hier in der Nähe sind ein paar Bäume, die man in der Freistunde sehen kann. Von dort kommen immer mal ein paar Vögel, deren Stimmen man besonders am frühen Morgen hören kann. Überhaupt durch die Ruhe und Langeweile achtet man weit mehr auf Geräusche. Übrigens, warmes Wasser gibt es nur zum Rasieren und wird in Kannen hereingereicht. Ich bin also gezwungen, mich kalt zu waschen. Außerdem machen wir, weil wir sowieso nichts zu tun haben, immer mal ein bisschen Gymnastik, damit wir in Bewegung bleiben. So, jetzt ist das Blatt voll. Ich hoffe, doch wenigstens eine Stunde rumgebracht zu haben. Uhren haben wir nämlich auch nicht.
Und sie schreibt, manchmal wünsche ich mir, dass kleine Kinder immer klein bleiben, damit sie die ganze hässliche Welt nicht verstehen müssen. Oh, und dabei kriege ich richtig Tränen in den Augen. Und dann schreibt sie noch, hoffentlich kommt bald die versprochene Besuchserlaubnis, in Klammern ohne Berührung.
Ja.
Oh, das bricht mir das Herz.
Dieter Ehrlich ist 19, als er wegen öffentlicher Herabwürdigung und ungesetzlicher Verbindungsaufnahme in der Andreasstraße festgehalten wird. Schon während des ersten Kreuzverhörs merkt er, dass er seine Situation mit Falschaussagen und Schwindeleien eher noch verschlimmert. Die Stasi scheint ja sowieso schon alles zu wissen, da kann er jetzt auch mit offenen Karten spielen. Er erzählt von der nicht registrierten Punkrock-Gruppe Schleimkeim, gibt zu, dass er die Band im Herbst 81 zusammen mit seinem Bruder gegründet hat, dass er Schlagzeuger, Sänger und Texter ist. Er berichtet von Auftritten im Erfurter Johannes Langhaus und in einer Kirche in Halle, diktiert auf Nachfrage wohl sogar ganze Songtexte. Es ist seltsam, sich das alles bildhaft vorzustellen. Da sitzt so ein Stasi-Offizier mit Seitenscheitel einem Punk mit strubbligen Haaren gegenüber. Der Punk betet irgendwelche Songtexte herunter, der Offizier schreibt eifrig mit. Ich wäre froh, wenn ich ein Karnickel wäre, säß den ganzen Tag im Stall und fresse Kohl und Lauch.
Zugegeben, nicht alle Liedtexte, die Dieter Ehrlich in diese missliche Lage gebracht haben, sind so harmlos wie dieser. Irgendwann gibt er zu, mit seiner Band ein paar Songs in einem Tonstudio bei Dresden aufgenommen zu haben, die im Westen veröffentlicht werden sollten. Im selben Atemzug scheint Dieter Ehrlich Sascha Andersson als Organisator des Projekts DDR von unten zu benennen. Das war ja auch der Deal für den Fall der Fälle. Andersson hat Dieter überhaupt erst auf die Idee gebracht, ein solches Projekt zu starten, hat ihn überredet, ihm Geld versprochen, ein Studio klargemacht und den Labelkram abgewickelt. Wir können das mit den uns vorliegenden Akten nicht umfänglich belegen, aber offenbar vermittelt Dieter ziemlich glaubhaft, dass Anderson der Strippenzieher hinter dem Projekt DDR von unten ist. Dieser Umstand ändert aber leider nichts an den pikanten Songtexten, die ja zweifelsohne aus seiner Feder stammen. In den Augen der Stasi spiegeln sich darin, Zitat, Entäußerung einer pessimistischen Lebenshaltung mit anarchistischen Zügen, allgemeiner Unzufriedenheit und einer grundsätzlichen Opposition gegenüber der staatlichen Ordnung.
Textzeilen wie »In dunklen Kellern organisiert wird gegen bestehende Verhältnisse rebelliert« oder »Ich schäme mich schon lang nicht mehr für meine Heimat, die DDR« kommen natürlich nicht allzu gut an bei den strengen Hütern des Sozialismus. Was Dieter Ehrlich am Ende den Arsch rettet, dass die Texte nicht eindeutig genug formuliert sind, um sie im juristischen Sinne als Kampfansage gegen die DDR lesen zu können. Nach langem Hin und Her, Dieter Ehrlich erklärt zwischendurch, er bezöge sich in seinen Liedern auf die politische Lage in Südafrika, wird festgestellt, dass er zumindest wegen öffentlicher Herabwürdigung nicht dingfest gemacht werden kann. Schleimkeim-Expertin Anna Hahn?
Weil er da wirklich schlau genug war, vorzubauen, das ambivalent zu halten. Also es war nicht eindeutig gegen den Staat DDR gerichtet. Das konnte man ihm nicht nachweisen. Und das steht auch schön in diesen blöden Stasi-Unterlagen in seiner Gerichtsakte. Sie haben ihn nicht habhaft machen können dafür.
Während Dieter Ehrlich noch ohne Aussicht auf ein Ende der Strapazen in Untersuchungshaft sitzt, passiert dann noch etwas ziemlich Kurioses. Die Stasi in Erfurt kontaktiert die Stasi in Berlin, fragt nach Auskünften zur Person Sascha Anderson. Den hat Dieter Ehrlich in seinen Aussagen schließlich schwer belastet. Die Reaktion aus Berlin? Es sei wegen operativer Interessen nicht möglich, gegen die außerhalb des Bezirkes Erfurt befindlichen Initiatoren und Organisatoren der Straftat rechtlich vorzugehen. Mit anderen Worten, macht mal bitte halblang, Anderson soll nicht belangt werden. Erst knapp 10 Jahre später wird klar werden, warum. Dieter Ehrlich bekommt die Absprachen zwischen den Stasi-Offizieren natürlich nicht mit. Wie aus heiterem Himmel heißt es plötzlich, nach 4 Wochen im Knast, Verfahren eingestellt, Ermittlung abgeschlossen, sie können gehen. Bevor Dieter am 26. April 83 von seinen Eltern abgeholt werden darf, muss er allerdings handschriftlich versichern, ich bereue meine Tat. Ich verspreche hiermit, dass ich mich in Zukunft an die Gesetze der DDR halten werde. Die Gruppe Schleimkeim wird sich bemühen, eine Genehmigung für ihre zukünftigen Auftritte einzuholen. Ich werde mich nach meiner Entlassung sofort um eine Arbeitsstelle bemühen. Ich verspreche, mich an die festgelegten Normen der Deutschen Demokratischen Republik zu halten.
Hat sich das alles gelohnt? Der Stress, die traumatischen Erfahrungen in Haft, die Hausdurchsuchung, dieses unglaubliche Risiko. Für das bisschen Geklimper in einem schäbigen Studio, ein paar rotzige Aufnahmen und die B-Seite auf einer Schallplatte, für die sich im Westen am Ende vielleicht keine Sau interessiert. Dieter Ehrlich hat den ganzen Ärger quasi alleine ausgebadet und hat am Ende noch Glück gehabt, dass er nicht verurteilt wurde. Fakt ist, dass DDR von unten jahrelang die einzige Veröffentlichung ihrer Art bleibt. Heimlich eine Platte voller provokanter Punk-Songs aufnehmen, sie in den Westen schmuggeln und dort veröffentlichen, das traut sich sonst einfach niemand. Allein deshalb wird DDR von unten in Ostpunk-Kreisen schnell zum Klassiker. Unter der Hand beschafft sich die halbe Szene in den Folgemonaten einen Mitschnitt der B-Seite. Schleimkeim, aka die Saukerle, sind jetzt also bekannt. Zumindest in der DDR-Subkultur. Im Westen geht die Platte zwischen dem Debütalbum der Toten Hosen, Slime und Hansaplast dagegen eher unter. Ein paar junge Punks erreicht und begeistert sie aber trotzdem. Und das selbst Jahre nach Veröffentlichung.
Ich glaube, so als 15-Jähriger, ja, es muss vielleicht so 85 gewesen sein, habe ich mir dieses Album gekauft, DDR von unten, dieses Split-LP von Schleimkeim, da als Saugkerle fungierend, auch ein super Name ist übrigens, und dieser Band Zwitschermaschine, dieser Avantgarde-Band um Sascha Anderson, und diese Schleimkeim-Seite hat mich total weggeflasht, weil es sowas Kompromissloses im Westen selten zu hören war. Und neben dieser Rohheit und Aggressivität war in dieser Musik und in den Texten, aber auch mein Empfinden, eine Poesie und eine gewisse Melancholie auch.
Einige von euch werden die Stimme sicherlich erkannt haben. Das ist Jan Müller. Er spielt Bass bei Tokotronic und führt regelmäßig durch seinen eigenen Podcast Reflektor. Als Teenie-Punk in Hamburg stößt er im Plattenladen am Mönckebergbrunnen auf die Saukerle.
Das hat mir dann jemand erzählt, genau, ich meine diese Saukerle, und dann hat mir jemand erzählt, ja, es ist Schleimkeim, es ist eine DDR-Band, aber es sind Assis, wurde dann so gesagt. Ich war damals in so einem Milieu, in so zwischen Punk- und Hardcore-Szene und auch so ein bisschen so in politischen Zusammenhängen, und dort wurde halt gesagt, ja, die sind nicht korrekt, die machen da Randale auf Kirchenkonzerten und klauen irgendwie Instrumente von ihren Kollegen und Effektgeräte, und da dachte ich so, aha, okay, ist irgendwie keine korrekte Band, aber so in meinem kindlichen Hirn dachte ich, na, aber die Musik ist doch toll.
Schleimkeim randalieren in der Kirche, das spricht sich sogar im Westen rum. Jan Müller stört es nicht, er liebt die Dynamik ihrer Musik und Dieter Ehrlichs trockene Poesie.
Am liebsten mochte ich, glaube ich, dann recht bald den Song Karnickel. Da fantasiert sich der Protagonist ja so da hinein, dass er eigentlich gern ein Kaninchen wäre, im Stall sitzen würde, also irgendwie auch in so einer gewissen Abhängigkeit sich befinden würde. Und der Text endet dann aber, als Karnickel lebe ich in ständiger Gefahr, weil eben er irgendwann geschlachtet wird. Und dann geht's weiter mit, drum bleibe ich lieber ein Staubsauger und fresse nur Dreck und Müll, weil ich mich als Staubsauger am sichersten fühle. Das fand ich schon damals total bemerkenswert und finde es auch noch heute. Und so diese Gratwanderung oder dass es beides hat. Man spürt, das kommt aus einem sehr proletarischen oder subproletarischen Milieu. Ich glaube ja, die Eltern von dem Otze waren Landwirte. Aber es hat eben diese krasse poetische Kraft.
Eigentlich wäre das doch ein schönes Folgenende. Dieter Ehrlich ist raus aus dem Knast und zurück auf dem Bauernhof am Tisch seiner Mutter. Er hat viele neue Fans in der DDR und sogar einen in Hamburg. Er hat Staat und Stasi heldenhaft den Mittelfinger gezeigt und ist noch halbwegs glimpflich davongekommen. Leider ist das aber nicht die ganze Wahrheit. Und jetzt solltet ihr euch festhalten. Zu Beginn dieser Episode haben wir euch versucht, das System Stasi näher zu bringen. Dieses riesige Konstrukt aus hauptamtlichen und inoffiziellen MitarbeiterInnen, dessen wahres Ausmaß erst nach 1989 so richtig sichtbar wird. Im Laufe dieser Folge habt ihr ja mitbekommen, dass speziell die Punkszene geradezu von Spitzeln durchsetzt ist und niemand so richtig weiß, wie viel Stasi im eigenen Umfeld steckt. Als wir den Aktenberg Dieter Ehrlich durchforsten, stoßen wir irgendwann auf Dokumente, die uns erstmal komplett aus der Fassung bringen. Dieter Ehrlich wurde Anfang der 80er Jahre selbst als sogenannter inoffizieller kriminalpolizeilicher Mitarbeiter für operative Aufgaben geführt. Knappe 2 Jahre lang, unter dem Decknamen Richard.
Ich habe das in der DDR-Zeit nicht gewusst. Das hat er mir nicht gesagt. Und da kann ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass Dieter Ehrlich, weil er von sich überzeugt war, auch Gespräche geführt hat mit Leuten, mit denen man in der DDR nicht sprechen sollte. Also mit Vertretern des Ministeriums für Staatssicherheit.
Das Archivmaterial belegt, dass sich Dieter Ehrlich zwischen 1982 und 84 mehrmals mit einem gewissen Oberleutnant Bürgner trifft. Der arbeitet für die K1, eine Abteilung der DDR-Kriminalpolizei, die der Stasi unterstellt ist. Bürgner kümmert sich in Erfurt um die Eindämmung des sogenannten Punker-Problems und tritt im Sommer 1982, also noch bevor das Kapitel DDR von unten beginnt, an Dieter Ehrlich heran. Bürgner lädt ihn zu einer sogenannten Aussprache ein. Und Dieter Ehrlich tut, was gerade unter Punks geächtet sein dürfte. Er geht hin.
Und er redet. Und redet, fast so, als würde er sich mit einem älteren Familienmitglied unterhalten, dem er begreiflich machen will, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Punkbewegung. Oberleutnant Bürgner hört ihm gebannt zu. Er gibt Dieter das Gefühl, etwas von ihm lernen zu wollen, baut so eine Art Kumpelbasis auf. Bürgner ist, und das bestätigt uns auch Anne Hahn, ein Vollprofi.
Ein väterlicher, geschulter, offensichtlich Stasi-Mann, der die Chance ergriffen hat, immer da anzusetzen, wo den Jugendlichen was fehlte. Entweder ein liebevoller Vater oder ja jemand aus dem Elternhaus. Wir haben ja da ganz traurige Fälle im Laufe unserer Recherchen schon kennengelernt. Und die wussten eben genau, wo sie ansetzen müssen, um ihr Ziel zu erreichen, dass Leute eben berichten.
Dieter Ehrlich wird in den Protokollen als aufgeschlossen und auskunftsfreudig beschrieben. Er erzählt, an welchen Orten sich die Punks so treffen, schildert persönliche Konflikte innerhalb der Szene, nennt die Namen und Spitznamen anderer Erfurter und Weimarer Punks. Er berichtet von geheimen Konzerten, zählt die Bands auf, die dort gespielt haben. Er legt die Ausflugspläne seiner Clique offen, erzählt von Diskussionsrunden in der offenen Arbeit. In verschiedenen Gesprächen erwähnt er speziell Wolfgang Musikmann namentlich als federführenden Organisator von Punkkonzerten in den Kirchenräumen.
Ich weiß nicht, wie lange er mit solchen Gesprächen geführt hat. Er hat sie geführt. Und eine Sache weiß ich, also die Punks hatten immer Schwierigkeiten, wenn sie am Wochenende mal von Erfurt wegfahren wollten zum anderen Punkkonzert, dann sind die oft hier von der Transportpolizei festgenommen worden. Und wenn Dieter Ehrlich mit so einem Menschen gesprochen hat, ist es manchmal gelungen, dass die Punks nicht behelligt worden sind und wegfahren konnten. Das war natürlich ein Erfolg für Dieter Ehrlich.
Seine Gesprächsbereitschaft gegenüber der Staatsmacht lässt sich also nicht allein durch seine Naivität, seine Gutgläubigkeit erklären. Vielmehr scheint er mit Birkner dealen zu wollen. Er tauscht, so zumindest seine Idee, sensible Infos, die er vielleicht gar nicht für sensibel hält, gegen klitzekleine Privilegien für seine Gang und Einblicke in den Kenntnisstand der Stasi.
Also man wusste ja damals nicht, wie groß das Ministerium für Staatssicherheit ist und was sie alles so machen. Er hat den einzelnen Mitarbeiter erlebt, der gesagt hat, wenn sie uns behilflich sind und manche Leute aus der Punk-Szene, die sind ja ganz schön komisch, sind vielleicht auch kriminell, wenn sie uns aber Sachen sagen, dann helfen wir ihnen auch und sie können mit ihren Freunden zum Beispiel nach Leipzig zum Punk-Konzert fahren. Solche Erfahrungen hat er dann gemacht. Gell?
Tatsächlich bewahrt Oberleutnant Birkner Dieter Ehrlich hin und wieder vor den kleinen Ärgern des Punker-Alltags. Lässt zum Beispiel seine Kontakte spielen, wenn mal wieder die Arbeit geschwänzt wurde. Nach jedem Treffen bekommt Dieter Ehrlich, das lässt sich mit von ihm unterschriebenen Quittungen belegen, 20 Mark zugesteckt. Feine Sache, bringt ja niemanden um, hab ich im Griff, denkt sich Dieter Ehrlich wahrscheinlich.
Aber ich glaube auch, das war eine Überschätzung, die er hatte. Er hat wahrscheinlich, um ihn jetzt mal gut zu reden, gedacht, das ist nicht schlimm und ich kann da was rausholen für meine Leute.
Unterm Strich ist das natürlich ein fataler Irrtum. Das Tauziehen mit der Stasi kann Dieter Ehrlich nur verlieren.
Er hat das als Spiel betrachtet, in der Form, dass er dachte, er kann die manipulieren oder er kann sagen, wo es lang geht. Aber in Wirklichkeit haben die das gemacht.
Das scheint er spätestens im Frühjahr 1984 dann auch endgültig zu begreifen. Vermutlich denkt er auch schon in seiner Knastzeit, also ein Jahr vorher, darüber nach, in Zukunft nicht mehr zu den Treffen zu gehen. Das Ermittlungsverfahren DDR von unten ist schließlich der beste Beweis dafür, dass Oberleutnant Birkner, wenn mal so richtig die Hütte brennt, auch nichts für ihn tun kann oder will. Das große Problem: Wer sich einmal in den Teufelskreis Stasi begeben hat, kommt da so schnell nicht wieder raus. Wie Dieter Ehrlich den Absprung schaffen will, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Spoiler, es gelingt ihm, doch der Preis, den er dafür bezahlen wird, ist immens. Dieter Ehrlich wird zum Dauergejagten, quasi zum Staatsfeind Nummer 1 und mehr zum chronischen Gewalttäter. Er wird den ikonischen Spitznamen Otze bekommen, Satan und seinen Dämonen begegnen und neue Lieder schreiben, die ihm neue Probleme bringen.
Auf jeden Fall haben die Stasi-Offiziere in den Bezugsstellen der Abteilung 20 um 1983 herum gesagt, jetzt machen wir ernst.
Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheheads, Heavy Metals und deren Sympathisanten.
Mit den Satan-Sachen, das habe ich dann auch gemerkt.
Ist eine Vermutung, weil ich kannte ihn ja nicht, aber ich sehe das ganz klar. Es ist Chiffre für seine innere Zerrissenheit und das Chiffre für seine psychischen Probleme, die er bestimmt gehabt hat. So würde ich das sehen.
Nicht vergessen, die nächste Folge kommt am Mittwoch. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, gebt uns eine liebe Bewertung und folgt uns auf unseren Socials. Das ist Otze, Stasi, Punk und Mord. Ein 8-teiliger Doku-Podcast von Film5, WakeWord und Podimo. Autoren und Hosts sind wir, Josi Miller und Alex Babian. Redaktion WakeWord, Bernie Meyer. Redaktion Podimo, Juliane Rinne. Sounddesign und Musik von mir, Josi Müller. Sounddesign und Schnitt, Fabian Schäffler. Projektmanagement, Josephine Arleit. Produziert von Jan Schönefeld und Ruben Schulze-Fröhlich. Danke an Frank Willmann, Anne Hahn, Wolfgang Musikmann, Jan Müller, Höni Records und das Stasi-Unterlagen-Archiv in Erfurt.
Du willst wissen, wie es nach der dritten Folge weitergeht? Dann jetzt auf podimo.de/otze registrieren und Podimo 45 Tage kostenlos testen. Du kannst dort 5 weitere Folgen Otze, Stasi, Punk und Mord hören, viele exklusive Podcasts entdecken und eine riesige Auswahl an Hörbüchern hören.